Trommeln im Elfenbeinturm von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Theorie und Praxis von Gewerkschaften in der digitalen Welt. Wie hat sich das Prinzip des Handels entwickelt, seit Menschen begannen, an Handel zu verdienen? Und wie entwickelte sich das fragwürdige Prinzip von Arbeit geben und Arbeit nehmen? Dazu empfehle ich zwei Druckwerke, von mir nicht digital angeklickt, sondern im Briefkasten vorgefunden. Für sein Essay vom 5. Juni wählte Taz-Redakteur Jan Schröder den Titel »Kämpfen in Ketten«, daraus folgender Auszug. Aufklärer wie Kant und Adam Smith gingen vor der industriellen Revolution davon aus, dass das Wachstum des Kapitals zu einer größeren Nachfrage nach Arbeit führt, da diese neben zu vernachlässigenden Werkzeugen und kleinen Maschinen der einzige Produktionsfaktor war, in den Kapitalisten im 18. Jahrhundert investieren konnten. Sie gingen daher von einer harmonischen Aufwärtsspirale aus. Mit der Größe des Kapitals sollten die Löhne steigen, Wandel durch Handel, hier im marxistischen Zusammenhang gebraucht, sollte den weltbürgerlichen Zustand einleiten. In diesem Sinn befasst sich Adam Smiths politische Ökonomie ebenso wie Marx' Kritik derselben nicht mit Wirtschaft im engen Sinn, sondern mit allen sozialen Beziehungen, die in der universellen Tauschgesellschaft erstmals eine Totalität, ein voneinander abhängiges Ganzes bilden. Diese Totalität signalisierte schon aus Sicht der Aufklärung nicht weniger als eine fundamentale Umwandlung der bisherigen menschlichen Natur. Statt in sich zu leben, den eigenen Instinkten nach, wie der Genfer Philosoph Jean-Jacques Rousseau bemerkte, lebt der moderne Mensch außer sich, muss seine natürlichen Reflexe und Instinkte überwinden, um auf sozial akzeptierte Weise und in effizienter Kooperation seine Bedürfnisse zu befriedigen. Wie schwierig die Überwindung der ersten, fast noch tierischen Natur des Menschen gewesen sein muss, belegt noch heute jede Kindererziehung. Kant bemerkte diese Veränderbarkeit auch in der Geschichte der Menschheit, vom edlen Wilden bis hin zum zivilisierten Menschen, der sich durch das Mittel der Vergesellschaftung eine zweite Natur schuf, die er durch die Art der gesellschaftlichen Einrichtung fortlaufend entwickelt. So bedingt die moderne, handelstreibende Gesellschaft objektiv, dass wir uns subjektiv, zumindest prinzipiell, als freie und gleiche Vertragspartner anerkennen, wohingegen die verschiedenen Völker, Kasten und Stände der Vormoderne sich eher wie unterschiedliche Arten einer Gattung entgegengetreten sind. Eine Kritik an Rassismus und Sexismus beispielsweise bemüht, unabhängig davon, ob das den Beteiligten bewusst ist, das ureigene liberale Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft vom gerechten Tausch mit gleichen Rechten. Das Sollen wird gegen das Sein dieser Gesellschaft mobilisiert, wie Kant sagen würde. Zuvor wäre dergleichen Kritik undenkbar gewesen, da hier die Ungleichheit der Menschen, etwa mit der Unterscheidung zwischen jenen mit blauem und rotem Blut und zwischen den Barbaren und der eigenen Gruppe, grundlegend war. Nun aber wurden in der industriellen Revolution Maschinen, Technik und Wissenschaft, das allgemeine gesellschaftliche Wissen nach Marx, statt rationaler Teilung der Arbeit alleine, dazu verwendet, die Produktivität zu steigern. Dadurch aber wird infolge jeder technischen Neuerung weniger menschliche Arbeit benötigt, ihr Wert reduziert. Was Arbeit erleichtern sollte, untergräbt gleichzeitig das Fundament einer Gesellschaft, die auf ihr beruht. Die Gesellschaft der Arbeit gerät in einen Selbstwiderspruch. Das Leben der übergroßen Mehrheit wird unsicher, weil es davon abhängt, ob ihre Arbeit Wert hat. Jeder Fortschritt bedeutet zugleich neue Unsicherheit. Wie Max Horkheimer einmal ironisch bemerkte, wird anstatt der Arbeit der Arbeiter überflüssig. Ende dieses Auszugs aus dem sehr lesenswerten Essay in der Taz vom Anfang dieses Monats. Ich bin jetzt seit 60 Jahren zahlendes Gewerkschaftsmitglied und fand deshalb ebenfalls in diesem Monat als Beilage zur Gewerkschaftszeitung Publik im Briefkasten einen Atlas der digitalen Arbeit, Daten und Fakten über die Beschäftigung der Zukunft. Herausgegeben vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung. Ebenfalls zum Lesen empfohlen. Hier zum Hören schon mal dieser Auszug. Gewerkschaften und Betriebsräte haben in vielen Branchen und Unternehmen dafür gesorgt, dass die rasante digitale Transformation auch im Interesse der Beschäftigten verläuft. Ein wichtiger, aber nicht ausreichender Schritt auf dem Weg zu einer zeitgemäßen Mitbestimmung war das sogenannte Betriebsräte-Modernisierungsgesetz, das 2021 auf Druck der Gewerkschaften beschlossen wurde. Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen können seitdem die mobile Arbeit mitgestalten. Zudem dürfen sie externe Sachverständige zur Beratung hinzuziehen, wenn zum Beispiel im Unternehmen selbstlernende Software eingeführt werden soll. Das reicht allerdings nicht aus, um die gravierenden Veränderungen, die die Digitalisierung mit sich bringt, fair und gerecht zu gestalten. Treiber der digitalen Revolution sind unbestritten die großen US-Konzerne, die mit ihren Plattformen Prototypen geschaffen haben. Sie herrschen über eine globale digitale Infrastruktur. Ohne Suchmaschinen, Cloud-Speicher und Online-Marktplätze ist das moderne Arbeits- und Geschäftsleben kaum mehr vorstellbar. Exemplarisch für einen plattformbasierten Konzern steht Amazon. Seine enorme Reichweite, die mittlerweile weit über den Online-Handel hinausgeht, geht einher mit harten Arbeitsbedingungen und einem gewerkschaftsfeindlichen Klima. Das deutsche Produktions- und Sozialmodell steht damit vor einer historischen Herausforderung. Können deutsche Unternehmen mithalten? Dafür braucht es die Menschen in den Betrieben als Treiber und Gestalter des Wandels und eine neue Qualität von Beteiligung und Empowerment auf allen Ebenen. Wer, wenn nicht die Beschäftigten selbst, sollen neue Geschäftsmodelle entwickeln, Produkte neu denken und andere Innovationskulturen ins Leben rufen? Gebraucht wird in Deutschland eine neue und nach vorn gerichtete Orientierung, die den Beschäftigten Vertrauen vermittelt. Leiten könnte die Vision die digitale Transformation mit ökonomischer, sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit zu verknüpfen. Beschäftigungssicherheit und gute Arbeit würden so zur Leitplanken der Transformation. Danke, liebe Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen, für das umfangreiche Datenmaterial zu Zustand und Zukunft unserer digitalen Welt. Absicht dieses Werkes ist ja wohl, gewerkschaftliche Strategien anzustoßen, die den Arbeiter für die Arbeit nicht überflüssig macht. Dass dies nur bei den wenigsten sogenannten Arbeitgebern Zustimmung oder sogar Mitarbeit anregen wird, wage ich allerdings zu bezweifeln. Und bei deren gegen Lohn Beschäftigten? Nehmen wir mal meine Erfahrung. Als ich vor 60 Jahren meinen ersten Gewerkschaftsausweis erhielt, hieß die Gewerkschaft noch RFFU, Abkürzung für Rundfunk, Fernseh, Filmunion. Klar war, es ging um die arbeitsrechtliche Vertretung von Medienmachern. Zu jener Zeit noch hauptsächlich von Beschäftigten in öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehhäusern. Ich kann mich nicht erinnern an gewerkschaftliche Blockadeversuche Mitte der 80er Jahre gegenüber der damals begonnenen Privatisierung, sprich Profitautomatisierung von Radio und Fernsehen. Stattdessen folgte die Gewerkschaftsbewegung brav dem neuen Trend und beschloss, ihren Einfluss auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu verkleinern, indem sie die RFFU schlicht umwandelte in eine Gewerkschaft für alle Medienarbeiter. Die heißt seitdem IG Medien. Folge: In den öffentlich-rechtlichen Funkhäusern gibt es immer mehr sogenannte freie Mitarbeiter und immer weniger Festangestellte. Und damit auch immer weniger Medienarbeiter und Arbeiterinnen, die noch Zeit und Geld für eine aktive gewerkschaftliche Mitarbeit aufwenden können. Weitere Folge: Die Funkhäuser sind immer weniger öffentlich-rechtlich. Ihre Verwaltungsspitzen setzen eigenmächtig zum Teil fragwürdige Digitalisierungskonzepte durch. Sorry, liebe Gewerkschaftskollegen und Kolleginnen, den von mir vorhin zitierten Absatz aus dem gewerkschaftlichen Atlas der digitalen Arbeit kann ich nur noch als Wunschdenken begreifen. Er lautete: Dafür braucht es die Menschen in den Betrieben als Treiber und Gestalter des Wandels und eine neue Qualität von Beteiligung und Empowerment auf allen Ebenen. Wer, wenn nicht die Beschäftigten selbst, soll neue Geschäftsmodelle entwickeln, Produkte neu denken und andere Innovationskulturen ins Leben rufen?